Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst vom Weserkurier und habe heute Celine Apas bei mir zu Gast. Innerhalb kürzerer Zeit das zweite Mal, ne, Frau Apas?
Das stimmt, das ist gar nicht noch lange her.
Sie waren hier und haben mit meiner Kollegin Frau Hellwig gesprochen, weil sie damals als vergleichsweise junge Frau, verglichen mit allen anderen Abgeordneten und Abgeordneten, in die Bürgerschaft eingezogen sind. Ne?
Das stimmt, richtig.
Ich habe mir absichtlich diesen Podcast nicht angehört, damit ich im Kopf keine Schere habe. Haben Sie damals eigentlich mit dem Einzug in die Bürgerschaft gerechnet?
Ich sag mal so, ich hatte das große Glück, dass durch den Jugendverband, von dem ich gekommen bin, aber auch durch eine sehr schöne Regelung, die ich sehr wichtig finde bei uns in der Partei, nämlich der Jugendquote auf der Kandidierendenliste für die Bürgerschaftswahlen, einen sehr guten und aussichtsreichen Listenplatz bekommen habe, der eben genau dafür da ist, um dafür zu sorgen, dass wir als SPD auch junge Menschen ins Parlament einschicken können. Ja. Insofern konnte ich es ein bisschen schon ahnen.
Sie konnten sich seelisch darauf vorbereiten.
Genau, aber trotzdem wollte ich das nicht so wahrhaben. Also ich habe mir bis zum letzten Tag oder bis zum Stichtag der Wahl nicht die Spannung nehmen lassen.
Alles klar, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist ja jetzt der erste Podcast nach der Europawahl. Ich habe nochmal die Bremer Ergebnisse zur Europawahl mitgebracht. Was freut Sie daran, was ärgert Sie daran?
Freuen tut mich natürlich, dass wir hier in Bremen als SPD wieder ein starkes Ergebnis einholen konnten. Ich meine, man muss auch der Wahrheit halber erwähnen, dass wir in ganz Deutschland eines der einzigen oder das einzige Bundesland sind, was komplett rot eingefärbt ist auf der Karte. Wenn wir uns alle die Karte wieder in den Kopf holen, dann wissen wir, dass sie entweder sehr schwarz oder sehr blau ist. Aber als Bremerin, die in Bremen Politik für die SPD macht, freut es mich natürlich, dass wir hier für die SPD so ein gutes Wahlergebnis einholen.
Das ist so ein bisschen die Mindestanforderung. Ne? Es ist wenigstens rot geblieben. Ne? Die Zahlen selber können Sie ja nicht freuen.
Das stimmt tatsächlich. Also ich finde es relativ erschütternd. Es ist für uns, finde ich, für eine demokratische Gesellschaft gar nichts Schönes zu sehen, dass gerade der Balken bei der AfD so hoch ist und gerade auch vielleicht aus einer progressiven linken Perspektive eben wir ein gesellschaftliches Klima haben, was sich so weit nach rechts verschoben hat.
Weil 10,2% für die AfD ist ja, nachdem es in die AfD bei der Bürgerschaft keine Rolle gespielt hat, da werden manche werfen das in einen Topf mit anderen Parteien, aber die AfD selber hat ja bei der Bürgerschaftswahl 2023 so gut wie keine Rolle gespielt. Jetzt 10,2%, was für Gefühle bereitet Ihnen das, auch mit Perspektive auf die Zukunft?
Große Bauchschmerzen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil wenn es nach mir geht, ist der große Wunsch immer da, dass diese Partei bei jeder Wahl so wenig Prozente wie möglich holt. Weil ich finde, dass wir auch als Gesellschaft nicht nur mit historischem Blick auf das, was in der Vergangenheit in Deutschland passiert ist, sondern eben auch das, was wir an Verantwortung haben für die Zukunft und für diejenigen Menschen. Wir haben in Deutschland ein sehr breites und buntes Bild an verschiedenen Menschen und Biografien. Und auch diesen Menschen sind wir es eben schuldig, dafür zu sorgen und auch eben die Verantwortung in die Hand zu nehmen, dass eben diese Menschen es auch hier, dass sie ein schönes Leben hier haben und nicht in Angst und Schrecken leben müssen. Und ich finde, gerade auch die letzten Tage haben gezeigt, dass es sehr oft Anlass gibt, eben Angst zu haben vor konkreten Gefahren für bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft. Und ein Balken, der so groß ist, auch wenn es nur in Anführungszeichen 10% sind, 10% sind trotzdem zu viel, finde ich, für diese Partei, müssen wir
schauen.
Weil
wenn man da eine Kurve zeichnen würde, würde die ja steil nach oben zeigen. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist eine Entwicklung, der man entgegentreten muss.
Das heißt, ihr Mittel wäre jetzt dafür sorgen, dass die Leute weniger Ängste haben und weniger unzufrieden sein müssen.
Was meinen Sie mit Ängste und Unzufrieden? Weil die Ängste und die Unzufriedenheit, die ich zum Beispiel meinte oder auf die ich abgezielt hatte, war gerade auf marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft bezogen, die Angst eben vor diesen rechten Menschen in unserer Gesellschaft haben müssen.
Ich dachte jetzt eher, dass es ja vielfach die Unzufriedenen sind und die Leute, die Befürchtungen für ihr Auskommen haben, dass die sehr verstärkt auch zur Wählergruppe derer gehören, die die AfD wählen zum Beispiel.
Das stimmt, die gibt es auch. Ich habe mich aber tatsächlich eben auf die andere Gruppe bezogen, die ich gerade meinte. Aber das ist natürlich auch eine enorm wichtige Gruppe, weil, wie Sie es gerade schon gesagt haben, das sind die Menschen, die auch sehr viel und sehr häufig AfD gewählt haben. Was oft ja auch und gerade auch in den letzten Tagen sehr stark mit Protestwählen in Zusammenhang gesetzt worden ist. Aber ich weiß nicht, ob Sie diese Statistik kennen. Es gab eine Statistik, bei der Menschen befragt worden sind, die selber nicht die AfD gewählt haben, weshalb sie glauben, dass Menschen die AfD gewählt haben. Und da fand ich es ganz spannend, dass 20% der Menschen gesagt haben, naja, Menschen haben die AfD gewählt, weil sie eben von den Inhalten der Partei überzeugt sind. Und 80% waren eben der Meinung, dass sie das nur als Protest getan hätten oder eben auch, um der jetzigen Regierung einen Denkzettel zu geben. Und dann wurden aber wiederum diejenigen gefragt, die wirklich die AfD gewählt haben. Und da war das Ergebnis komplett umgekehrt. Also 80% der Menschen haben angegeben, dass sie diese Partei gewählt haben, weil sie von den Inhalten überzeugt sind dieser Partei. Und nur 20% haben angegeben, dass sie diese Partei gewählt haben, weil sie eben der Politik einen Denkzettel verpassen
wollen. Okay, das deckt sich tatsächlich nicht mit dem Bild von außen, ne?
Genau, und ich finde, das ist sehr besorgniserregend, weil das sehr viel eben über das WählerInnen-Klientel der AfD aussagt, aber auch eben sehr besorgniserregend für uns und muss eben auch für uns ein klares Zeichen sein, dass es hier eben nicht mehr um Protestwählen geht, sondern eben auch darum, dass in unserer Gesellschaft ein großer Teil oder ein bedeutender Teil der Menschen bei uns in der Gesellschaft in Deutschland wieder mittlerweile von rechten Ideen überzeugt ist. Und das finde ich ist, ja, wie mehrmals schon gesagt, besorgniserregend.
Mhm. Sie haben an der Universität integrierte Europastudien studiert. Sind Sie damit fertig?
Nein, damit bin ich noch nicht fertig. Das hat folgenden Grund. Ich finde das tatsächlich total in Ordnung. Es gibt viele Menschen, die das immer etwas kritisch sehen. Aber was man über mich wissen muss, ist, ich seitdem ich 18 bin und von zu Hause ausgezogen bin, stehe ich auf meinen eigenen Beinen. Ich habe sehr viel gearbeitet neben des Studiums. Und dann war ich zusätzlich auch noch ehrenamtlich engagiert. Das frisst sehr viel Zeit. Ja. Und jetzt eben auch mit der Bürgerschaft, das frisst natürlich auch total viel Zeit. Und dementsprechend hat man weniger Zeit, sich um auf das Studium zu konzentrieren. Aber ich besuche trotzdem meine Kurse und bin gerade dabei, dieses Semester, lassen Sie mich überlegen, habe ich 3 Semester, weil es für mich ganz klar ein Ziel ist, vor Ende dieser Legislaturperiode am Ende meines Studiums zu sein.
Womit Sie auch, glaube ich, kein Einzelfall sind. Das Mandat bremst dann die Studientätigkeit teilweise doch ganz erheblich aus. Offenbar ist es so. Also Sie sind, glaube ich, schon die 2. oder 3. Person, die ich hier habe, die dann von ähnlichen Erfahrungen berichtet.
Ja.
Aber das heißt, dass auch vom Studium her Ihr Interesse für Europa ja eigentlich vorhanden sein muss. Haben Sie da ganz genau hingeguckt, was mit Europa passiert am vergangenen Sonntag?
Vielleicht zur Einordnung. Ja, ich studiere integrierte Europastudien, aber bei uns ist das Studienfach in 2 Richtungen aufgeteilt. Also entweder mit einem politikwissenschaftlich-sozialwissenschaftlichen Fokus oder eben mit einem historisch-kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Und ich bin da ein bisschen eher auf die Schiene Kulturhistorik gegangen.
Ja.
Und da beschäftige ich mich eben ganz viel mit dem Thema Erinnerungskultur, was ich finde auch einen relevanten Faktor eben anspricht. Nämlich, inwiefern sind die Leute oder werden Leute von der Zukunft Deutschlands, der Vergangenheit Deutschlands eigentlich beeinflusst bei dem, wie sie irgendwie an die Zukunft denken. Also Erinnerungskultur, gerade auch zum Beispiel hier in Deutschland, hat ja auch ganz viel mit dem historischen Erbe Deutschlands zu tun. Und ich finde, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang eben auch mit politischen Entscheidungen und dementsprechend, wie Leute oder auch Individuen in unserer Gesellschaft eigentlich politische Verantwortung verstehen, wenn es zum Beispiel auch zum Gang an die Wahlurne geht.
Ja, da sind wir ja auch ganz dicht bei dem, wie wir eben ins Gespräch eingestanden haben, weil ja auch, wenn es vermehrt zu Hakenkreuzschmierereien und ähnlichen Dingen kommt und das, ich weiß nicht, ob es zugenommen hat, aber immer mal wieder ja auch kommt, dass zum Beispiel Gedenkstätten beschmiert werden und Sachen fabriziert werden. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie wir uns erinnern und wie wir damit umgehen. Ne? Haben Sie den Eindruck, dass es leichter fällt, solche Schmierereien anzubringen heute? Dass das häufiger passiert? Nimmt die Zahl zu?
Ich habe dazu jetzt keine Datenlage oder Zahlenlage, aber das, was mir halt dazu einfällt, gerade auch in Anbetracht dessen, was in den letzten Tagen passiert ist, sowohl außerhalb von Bremen als auch innerhalb von Bremen, ist beispielsweise, mir fällt leider nicht mehr ein, in welchem Ort das war, aber einen Anschlag, einen rechten Anschlag eben auf eine Einrichtung der Lebenshilfe, wo behinderte Menschen untergebracht sind und leben zusammen in einer gemeinschaftlichen Wohnform. Oder auch beispielsweise jetzt vor ein paar Tagen den rechten Anschlag auf das queere Rat- und Tatzentrum, wo es ja ganz gezielt um einen Anschlag geht auf eine queere Community, die ja mittlerweile auch ein ganz großes Feindbild gerade auch für Rechte in unserer Gesellschaft abgeben, wo man keine Hemmung und keine Scheu davor hatte, eben Dinge wie NSDAP, AfD oder SS-Runen an die Fensterscheibe der Außenfassade dieses Lokals zu schmieren. Und das, finde ich, sind eben Alarmzeichen für unsere Gesellschaft. Und das für mich, oder wenn ich jetzt mal im Grunde genommen auch ein bisschen breiter darauf schaue, wie es in der vergangenen Zeit war, würde ich schon sagen, dass es viel, viel mehr solcher Angriffe gibt, weil sich auch, und davon bin ich überzeugt, sehr stark verschoben hat, was man in der Gesellschaft tun darf und was nicht, was man sagen darf und was nicht. Und das liegt ganz klar da oder hängt ganz klar damit für mich zusammen, eben, dass sich auch Diskurse angefangen haben zu verschieben in unserer Gesellschaft, ganz klar nach rechts. Also Aussagen, die früher vielleicht unsagbar gewesen wären, sind jetzt auf einmal wieder sagbar.
Und das merken Sie das in den Diskussionen, dass sich diese Grenzen verschoben haben, auch als Politikerin, wenn Sie auf der Straße mit Menschen sprechen und so?
Ja, total. Also ich merke, dass wir haben gerade eben über die Europawahl gesprochen. Ich meine, Wahlen bedeuten für eine Partei ja auch immer Wahlkampf auf der Straße in den Kontakt oder noch mehr in den Kontakt treten mit den Bürgerinnen und Bürgern da draußen. Und was ich da alles an den Kopf geworfen bekommen habe oder auch an was für einer aggressiven Grundhaltung ich begegnet bin, das hat mich doch wirklich sehr, sehr fassungslos zurückgelassen, weil es doch sehr oft Momente gab, wo ich das Gefühl hatte, okay, vor 3 Jahren, als ich an so einem Wahlkampfstand hier stand, war das aber noch nicht so. Mhm. Und das ist, finde ich, besorgniserregend. Nun mal ist es natürlich so, dass vielleicht auf mich als Politikerin ein besonderer Fokus liegt als vielleicht auf anderen Menschen, die vielleicht eher ehrenamtlich aktiv sind. Für mich als Politikerin in einer hauptamtlichen Funktion meine ich damit, als auf die Leute, die ehrenamtlich unterwegs sind. Aber auch bei denen vermerke ich, dass das auch viele zurückspiegeln und sagen, die Stimmung ist aggressiver geworden. Die Menschen trauen sich entweder unverschämter zu sein, trauen sich eher beleidigende Äußerungen zu treffen oder auch vielleicht handgreiflicher zu werden. Also wenn wir uns mal daran zurückerinnern, an diesen Angriff auf den SPD-EU-Abgeordneten, der in Sachsen beim Plakatieren ja wirklich angegangen und verprügelt worden ist. Ich weiß nicht, ob es das in den letzten Jahren gegeben hat eigentlich.
Ja, wir wollten aber noch so ein bisschen, ich wollte jetzt gerne so ein bisschen positiver werden.
Sehr gerne. Was,
und zum Eingang zurückkommen.
Ja.
Sie sind ja in die Bürgerschaft gestartet mit und da stelle ich einfach mal mit Zielen und Vorstellungen,
ja,
logischerweise. Was waren das für Ziele, was waren das für Vorstellungen? Für wen wollten Sie in die Bürgerschaft, was hat Sie bewegt?
Das sind viele Fragen auf einmal und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich versuche mal bei Ihrer ersten Frage anzufangen. Ein ganz klares Ziel für mich war, okay, ich will da jetzt als junge Person frischen Wind reinbringen und diesen Laden mal aufräumen, weil ich als junge Person ein bisschen genervt bin von eingestaubter Politik. Und dazu kommt aber auch ein bisschen, ich bin ja Landesvorsitzende auch einer Jugendorganisation.
Ja.
Was heißt einer Jugendorganisation?
Der Jusos.
Der Jugendorganisation der SPD, genau, der Jusos. Und da war ich auch vorher ja schon aktiv und ganz klar, für uns war das immer so ein junger, rebellischer Geist und wir wollen gerne von heute auf morgen die gesamte Welt mit unserem linken Blick auf Gesellschaft verändern. Und das hat irgendwie mit unseren Anträgen auf Parteitagen, oder es klappt immer noch mit unseren sehr recht revolutionären Anträgen auf den Parteitagen immer ganz gut, aber wenn man dann erstmal in so eine Bürgerschaft kommt und in so einer Plenarsitzung sitzt oder in so einer Ausschusssitzung, dann ja, dann kriegt man, glaube ich, erstmal einen klareren Blick auf das, was eigentlich so passiert in unserer Demokratie und in demokratischen Prozessen.
Ja. Sie haben, das passt dazu, Sie haben mal in einem Interview mit Schülerinnen und Schülern gesagt, bezogen auf junge Menschen, ein gutes Beispiel dafür sind die Bedürfnisse und Wünsche junger Menschen. Ich finde, dass ihre Lebensrealität nicht die Beachtung bekommt, die sie genauso wie andere Themen verdient hätten. Das ist das, was Sie eben sagten. Ne? Ja. Junge Menschen werden in der Politik nicht ausreichend wahrgenommen mit dem, was sie wollen. Und dann sind Sie in die Bürgerschaft reingekommen und haben dort den leicht behäbigen Politikbetrieb erlebt und sind jetzt vollkommen desillusioniert.
Naja, desillusioniert nicht vielleicht ganz, aber so ein bisschen eher auf dem Boden der Tatsachen und der Realität angekommen und vielleicht auch so ein passendes Bild dazu, dass ich mir jetzt mal die Ärmel hochkrempeln muss und einsehen muss, okay, es gibt doch noch einiges zu sehen. Nun gibt es jetzt natürlich nicht so viele junge Menschen in diesem Parlament. Ich bin ja einer der Jüngsten. Ich habe noch einen Kollegen aus der FDP-Fraktion, der ist mit mir zusammen, oder wir beide sind die Jüngsten in dem Parlament. Aber es sind ja durchaus durch die Wahl auch einige jüngere Menschen mehr mit eingezogen, die vielleicht nicht ganz in meinem
Alter sind. Eine ganze Reihe von Personen, ja, die das Geschäft dann auch neu lernen müssen.
Genau, die das Geschäft neu lernen müssen. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, weil ich finde, gerade auch um junge Perspektiven eben in einem Parlament, in politischen Prozessen besser einbinden zu können, braucht es natürlich auch die Menschen, die sich dafür stark machen. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass sich nur junge Menschen für die Interessen und Belange von jungen Menschen stark machen können. Aber ich glaube gerade eben, dass junge Menschen einen besseren Blick auf die Lebensrealitäten haben, ein besseres Verständnis für das, was junge Menschen haben, oder auch vielleicht ein besseres Gespür für das, was junge Menschen beschäftigt, weil sie es ja vielleicht auch selber zum Teil miterleben. Nun muss ich aber auch ein bisschen gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich für junge Menschen selber jung bin, denn immer wenn wir unsere Abgeordnetengespräche mit beispielsweise SchülerInnengruppen haben, dann ist die erste Frage, die ich immer stelle, nachdem ich gesagt habe, ich bin die Jüngste oder einer der Jüngsten im Parlament, ob sie denn selber finden, dass ich mit 25 noch so jung bin. Und meistens ist es da immer so, ja, 30 Köpfe, die dann mit Nein schütteln.
Ja, okay, und, sie mögen es nicht so recht sagen, aber... Okay, aber zum alten Eisen gehören Sie da definitiv noch nicht. Was macht denn die nicht wahrgenommene Lebensrealität von jungen Menschen in Bremen aus? Wo gibt es da Nachholbedarf, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es geht ganz viel um ganz grundlegende Dinge eigentlich. Beispielsweise, wie ist unsere Stadt für junge Menschen? Was für Angebote gibt es für junge Menschen? Ist unsere Stadt attraktiv für junge Menschen? Sind die Quartiere attraktiv für junge Menschen? Was für Angebote haben wir eigentlich auch als Bremen im Allgemeinen für jüngere Menschen? Kümmern wir uns genug um die Probleme, Sorgen und Nöte junger Menschen? Gerade wenn man auch beispielsweise sich mit politischen Entscheidungen auseinandersetzt oder Prozessen, die sehr viel damit zu tun haben, wie eigentlich auch die Zukunft Bremens aussieht oder in welche Richtung wir uns entwickeln. Das sind so vielleicht grundlegende, das ist jetzt sehr auf einer Metaebene formuliert, das vielleicht so im Allgemeinen.
Das heißt, dass bei den Planungen nicht die Jugendlichenbrille mit aufgesetzt wird, sondern dass die Planungen in erster Linie für andere Menschen gemacht werden. Bisher.
Das müssen Sie nochmal wiederholen.
Ja, Sie sagen, wenn in den Stadtteilen die Bedürfnisse von jungen Menschen nicht berücksichtigt sind, zum Beispiel, haben wir genug Angebote für junge Menschen, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass man bei den Planungen bisher die Perspektive der jungen Menschen nicht regelmäßig eingenommen hat und nicht grundsätzlich eingenommen hat.
Genau, das würde ich so sagen, weil es dann doch eher so ein bisschen so vom Standardbürger vielleicht so ein bisschen ausgeht, der Blick, wie man eben Dinge gut gestalten kann für den größten Teil unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man eben an so einen Standardbürger, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, denkt, dann denkt man in der Regel nicht irgendwie an eine junge migrantische Person aus Huchting, sondern beispielsweise vielleicht eher eine gutbürgerliche Person aus einem wohlsituierteren Stadtteil oder auch eher
vielleicht einen grauhaarigen Kerl wie mich oder so.
Ja, vielleicht, aber eben nicht zwingend an junge Menschen, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Perspektivwechsel, den wir einnehmen müssen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir für mich selber auch mitgenommen habe, zu sagen, okay, ich setze jetzt eben, wie Sie es gesagt haben, die Brille der jungen Menschen auf, was ich ja zum Teil, wie gesagt, ja auch irgendwie noch selber bin, und versuche mich mal daran hineinzuversetzen, wie eigentlich so eine junge Person diese Entscheidung finden würde.
Empfinden die Jugendlichen denn Bremen tatsächlich als defizitär?
Ich habe bis jetzt viel Gutes wahrgenommen. Also gerade auch, wenn ich auf Podiumsdiskussionen bin oder an Schulen unterwegs bin oder mit Jugendlichen im Austausch, dann gibt es doch auch oftmals sehr positive Rückmeldungen. Ich glaube, eines der Vorzeigeprojekte, die wir hier in Bremen haben, ist beispielsweise die Freikarte. Das ist etwas, wo Jugendliche wirklich auch sehr stolz sind, finde ich, also zu Recht auch auf Bremen, weil sie sagen, okay, wir als Jugendliche werden hier wahrgenommen von der Bremer Politik und uns wird hier so ein Geschenk von der Politik, ich nenne es mal jetzt Geschenk, salopp ausgedrückt, und von der Politik gemacht, womit wir wertgeschätzt werden. Ein Projekt, wo gesagt worden ist, okay, Die Pandemie, das war, also die Freikarte ist ja eben durch die Pandemie auch quasi geboren worden, weil man gesagt hat, man möchte Jugendlichen etwas Gutes tun. Man möchte ihnen einen Ausgleich für die Zeit, für die anstrengende Zeit, die dafür gesorgt hat, dass viele Erfahrungen, Erlebnisse nicht gemacht werden konnten aufgrund der Pandemie, dass man ihnen damit etwas zurückgeben möchte. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viele positive Resonanz drauf zurückbekommen. Und das fand ich auch gut. Und das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, gerade auch aus so einer jugendpolitischen Brille, die eben halt darauf guckt, dass es jungen Menschen gut geht. Ja.
Da habe ich ein Wissensdefizit bei der Freikarte. Ja. Würden Sie das verstetigen, das Projekt, oder würden Sie sagen, das können wir uns nur für ein paar bestimmte Jahre leisten?
In einem Bremen, wo es grenzenlose Möglichkeiten gibt, würde ich gerne diese Freikarte verstetigen wollen, weil ich finde, wie gesagt, ich bin überzeugt von dem Projekt, nicht einfach nur, weil es ein großartiges Geschenk für junge Menschen ist, sondern weil ich auch glaube, dass es vielleicht auch aus so einer pädagogischen Brille sehr wertvoll ist, weil man jungen Menschen damit beibringt, wie sie eigentlich emanzipiert, eigenständig mit ihrem eigenen Geld umgehen können und auch die Freiheit haben, ihre Freizeit so gestalten zu können, wie sie es möchten, aber auch eben aus so einer sozial gerechten Brille. Wir haben ja in Bremen doch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten bei Menschen eben, dass man ein Instrument hat, wo Jugendliche, die nichts dafür können, aus welchen Verhältnissen sie kommen, aber frei und total gleich mit anderen Leuten aus ihrer Klasse beispielsweise oder aus ihrem Freundinnenumkreis Zeit verbringen, ohne eben irgendwelche Abstriche machen zu müssen an Dingen, die sie unternehmen können. Deswegen wäre das etwas, was ich mir in einer ideellen Welt, in einem ideellen Bremen, wo es unbegrenzte Möglichkeiten gäbe, wünschen würde. Das wäre wohl der Fall, das stimmt.
Ja, und das wäre aber dann ja auch was, was Sie für den Verlauf der Legislaturperiode, wenn Sie sagen, ich komme jetzt mit einem etwas radikaleren Juso-Anspruch in die Bürgerschaft, dann können Sie sich auch einfach da vorne hinstellen und sagen, so, das möchte ich jetzt aber.
Das stimmt in der Tat. Und das ist ja, finde ich, also das haben Sie sehr gut gesagt, weil das beschreibt ja im Kern eigentlich das, was ich gerne tun möchte. Und ja. Das möchte ich auch gerne tun. Also mir ist es auch wichtig, an manchen Stellen mich für bestimmte Dinge einzusetzen und für bestimmte Dinge zu kämpfen. Denn Politik ist halt immer, oder auch Demokratie, das ist ja auch der Kern und der Geist von unserer Demokratie, ein Aushandlungsprozess. Und ein Aushandlungsprozess, der findet ja nicht nur immer auch von Partei zu Partei statt, sondern auch mal intern in der eigenen Partei. Ja. Und so ist das und so darf das sein, das stimmt. Aber ja, wenn ich damit antrete und sage, dass ich gerne für junge Menschen kämpfen und mich einsetzen möchte, dann möchte ich natürlich auch dieses Versprechen einlösen und mich eben genau für das einsetzen und das tun.
Sind Sie da jemand, der eher bedacht ist und ein Blatt vor den Mund nimmt, oder sagen Sie dann eher gerade raus, was Sie wollen? Hauen Sie dann eher auf den Tisch?
Situationsabhängig, je nachdem, was sinnvoller und schlauer vielleicht ist. Weil manchmal oder sehr oft, finde ich, tut es sehr gut, nüchtern und mit einem kühlen Kopf an eine Sache ranzugehen. Mhm. Und manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen besser, um vielleicht, jetzt vielleicht salopp ausgedrückt, den Leuten auch mal so einen kleinen Arschtritt zu geben, ein bisschen mehr auf den Tisch zu hauen und
Das liegt Ihnen dann auch mal eine gerade Kante zu zeigen.
Das stimmt. Das ist, wie gesagt, das ist wichtig. Genau, das möchte ich auch beibehalten.
Wie aufgeregt waren Sie, als Sie das erste Mal in der Bürgerschaft ans Mikro gegangen sind?
Sehr aufgeregt, weil ich tatsächlich auch generell eine Person bin, die sehr aufgeregt ist, bevor sie große Reden halten muss oder auch kleine Reden halten muss, weil ich jedes Mal auch weiß, okay, hier geht's um was und ich will nichts falsch machen und ich möchte nicht, dass etwas nicht so ankommt, wie ich es eigentlich meine.
Alle gucken genau, was man sagt und so.
Alle gucken genau, was man sagt, und es ist ja nicht nur etwas, was ich vielleicht in einem gesprochenen geschlossenen Raum von mir gebe, sondern eben auch für Menschen, die gerade nicht in dem Saal, also wenn wir jetzt gerade vom, wie wir gerade darüber gesprochen haben, vom Plenarsaal ausgehen, dass es nicht nur eine Debatte oder ein Redebeitrag für den Plenarsaal ist, sondern eben auch für die Leute da draußen. Und da spielt ja auch beispielsweise, das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig ist, wenn ich meine Reden schreibe, auch Verständlichkeit und Zugänglichkeit zu dem Thema eine ganz große Rolle.
Sie haben jetzt schon ein, zwei Anträge eingebracht. Mhm. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele mitgebracht, weil ich geguckt habe, was hat Celine Apas so gemacht bisher in den vergangenen Monaten. Das ist ja dann so das normale parlamentarische Geschäft, ne?
Genau.
Man guckt, dass man aus seinem Gebiet, Sie sind unter anderem auch für die Queerpolitik zuständig, haben jetzt zum Beispiel einen Antrag gestellt, habe ich mir rausgesucht, Beflaggung der bremischen Bürgerschaft Die Abkürzung werden die wenigsten Bremerinnen und Bremer kennen. IDAHOBIT und CSD, Christopher Street Day, das kennen dann die meisten. Mhm. Haben Sie da schon Resonanz drauf gekriegt?
Positive tatsächlich nur. Also das finde ich auch ein bisschen, also klar kriege ich sehr viel positive Resonanz, gerade zu solchen Themen, wenn ich mich in einer Blase bewege, die generell von Menschen gefüllt ist, die das potenziell auch gut finden.
Für die Queerpolitik, gerade für junge Menschen, hat ja Queerpolitik einen sehr hohen Stellenwert, ne?
Genau. Und da habe ich viele positive Rückmeldungen auch zugegeben, weil es ja auch darum geht, eben auch eine Vorbildfunktion, gerade auch wenn es um irgendwie das Haus geht, was am wichtigsten vielleicht, naja, vielleicht nicht ganz am wichtigsten, das Rathaus ist auch ganz wichtig auf dem Marktplatz, aber man hat so ein Haus, was präsent auf dem Marktplatz steht, was für sehr vieles, sehr viel Wichtiges und Entscheidendes steht und da auch eben Stellung zu bestimmten Themen zu nehmen, das ist doch sehr wichtig. Und gerade wenn es auch um so ein Thema geht, da Flagge zu zeigen, das ist etwas, was sehr gut, glaube ich, bei vielen Menschen ankommt, gerade auch für diejenigen, die davon betroffen sind.
Kriegen Sie das durch? 24.8. ist Christopher Street Day?
Das ist eine Initiative, die wir ja zu Beginn der Legislatur gestartet haben. Und da dieser schon angenommen worden ist in der bremischen Bürgerschaft, das ist eine bestimmte Form von Antrag. Also die Regenbogenfahne ist eine Sonderfahne. Das habe ich nämlich gelernt von unserer werten Präsidentin.
Okay.
Und bei Sonderbeflaggung.
Da sind wir dann mitten in der Bürokratie.
Genau, da jetzt wird es doch eher bürokratisch als inhaltlich. Und wenn es um Sonderbeflaggung geht, dann muss man immer als Parlament einen Beschluss fassen. Und sobald man den Beschluss gefasst hat, gilt er für diese Sonderbeflaggung immer die gesamte Legislatur. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen. Die Regenbogenfahne wird sowohl zum Eider Hobbit als auch zum CSD wieder pünktlich am Mast hängen vor der Bürgerschaft.
Eider Hobbit geht ein bisschen leichter von den Lippen.
Genau, man kann es buchstabieren, aber ich habe mich dazu entschlossen, es einfach wie so ein Wort auszusprechen.
Okay, wir versuchen jetzt nicht zu erklären, was das heißt. Es ist jedenfalls auch in diesem Themenkomplex. Das heißt, das ist jetzt so ein ganz kleiner Baustein. Da haben Sie einen Antrag gestellt, haben Ihren Namen damit drunter gesetzt und können jetzt tatsächlich auch eine Veränderung sehen. Ist Ihnen das im größeren Rahmen auch schon widerfahren? Wo haben Sie ein befriedigendes Erlebnis in Ihrer parlamentarischen Tätigkeit bisher gehabt?
Man muss ja auch jetzt sagen, wir haben uns die ganze Zeit in einer Zeit befunden, die sehr stark geprägt war von den Haushaltsverhandlungen. Ja. Und da war nicht ganz so viel Raum für politische Initiativen, weil eben doch das ganz Große und das Übergeordnete, nämlich wie finanzieren wir eigentlich das, was wir in Bremen vorhaben.
Denkt man auch von außen auch automatisch, dass das nicht einen Deutsch Spaß macht, Haushaltsverhandlungen?
Es ist die Königsdisziplin und jetzt gerade vielleicht auch mal aus so einer Perspektive von einer, die neu mit reingekommen und dazugekommen ist. Man wird auch ins kalte Wasser geworfen, weil das ist ja nicht etwas, wo man irgendwie mehrere Monate darauf vorbereitet wird und dann geht's erst los, sondern das ist das, was als erstes passieren muss in diesem Parlament, damit man überhaupt auch eine Handlungsgrundlage hat, um auch eben politische Initiativen starten zu können. Ja. Denn viele Dinge kosten ja leider auch nur mal Geld und dementsprechend muss die Grundlage erstmal da sein. Und damit waren wir in den letzten Monaten beschäftigt. Deswegen gab es eher Spielraum für eher kleinere Initiativen, wie beispielsweise die, die Sie gerade ja auch erwähnt hatten und worüber wir gerade geredet haben. Aber ein Erfolg, finde ich, den man nicht unerwähnt lassen kann, ist, wir wissen nun mal alles und so viel Ehrlichkeit muss, glaube ich, auch sein, dass wir natürlich in Bremen uns nicht immer in einer einfachen finanziellen Lage befinden, gerade jetzt zum Beispiel auch nicht. Aber aus meiner Brille als jugendpolitische Sprecherin finde ich schon, dass es ein enormer Erfolg ist, gerade in Zeiten wie diesen, die von finanziellen Engpässen vielleicht geprägt sind, wo ja auch eher dazu tendiert wird zu sagen, na gut, dann müssen wir jetzt bei Sozialausgaben beispielsweise kürzen, weil es wichtigere Dinge gibt, dass wir es geschafft haben, dass wir es eben in dem Bereich hier in Bremen nicht gemacht haben. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, weil wir eben wissen, gerade auch soziale Themen, die haben sehr viel damit zu tun, wie eine Stadtgesellschaft zusammenhält oder auch einfach damit, dass es den Menschen hier bei uns in Bremen gut geht. Und jetzt zu dem, was im jugendpolitischen Bereich ansteht, wofür wir auch Wochen und Monate gekämpft haben, was auch von viel Protesten und viel Kritik getrieben war, ist eben das Thema der Kinder- und Jugendarbeit. Und gerade auch Kinder- und Jugendarbeit ist ein Thema, was enorm wichtig ist für Jugendliche, was ja auch ganz, ganz konkret in den Stadtteilen ankommt, wenn man nicht genau
viele
weiß.
Viele Einrichtungen, wo viele Jugendfreizeitheime schlicht und ergreifend auch nicht wussten, wie es weitergehen soll. Ne?
Genau. Da haben Sie es schon vorweggenommen. Es geht um die Jugend- und Freizeiteinrichtungen für junge Menschen in den Stadtteilen, die eben von sehr großen Sorgen und Nöten geprägt worden sind. Aber auch da, und das ist jetzt eben der Erfolg, den ich finde, den wir auch ruhig hochhalten können und der sich sehen lassen kann, dass wir es geschafft haben in so einer turbulenten und schwierigen Zeit, die eben sehr stark von dem Wandel geprägt ist, dass wir es geschafft haben, eben einfach auch sehr viel Geld trotzdem in diesem Bereich, also wir haben jetzt über 1 Million Euro in diesen Bereich reingesteckt, weil wir gesagt haben, okay, das ist ein essentieller Punkt, der total wichtig ist für junge Menschen. So Jugendfreizeitheime sind oftmals das Wohnzimmer für junge Menschen, wenn sie selber nicht mehr zu Hause sein möchten, ist der Anlaufpunkt, um Freundinnen und Freunde zu treffen, ohne irgendwie zwingend vielleicht groß Geld ausgeben zu müssen, ist der Anlaufpunkt, wo man Menschen trifft, mit denen man sich unterhalten kann über Dinge, mit denen man über die man vielleicht mit den Eltern nicht sprechen möchte. Und weil wir eben gesehen haben, das ist so ein wichtiger Bereich, der so bedeutsam ist, und wir haben auch gesehen, wie bedeutsam das für die jungen Menschen hier in Bremen ist, weil wir auch sehr oft beispielsweise in den Deputationen und Ausschüssen sehr viele Hunderte von jungen Menschen dort zu Besuch hatten, die nochmal kundgetan haben, wie wichtig ihnen dieser Themenbereich ist und eben, dass es mit diesem Bereich nicht zu Ende geht und die Einrichtungen im eigenen Stadtteil erhalten bleiben, haben wir das eben auch ernst genommen und da nochmal eine Schippe ordentlich an Geld draufgepackt. Und das, finde ich, ist ein ziemlich großer Erfolg, gerade in diesen Zeiten.
Haben Sie Luft, dann da hinzugehen zum Beispiel?
Ja, also...
Nee, wenn Sie dann hören, die haben Sorgen und die haben Probleme, dann wäre es ja eigentlich für einen Politiker, egal welcher Altersklasse, naheliegend, mal dahin zu gehen und sich mal hinzusetzen und mal zuzuhören oder so.
Genau, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich war in einigen Einrichtungen schon. Ich habe sogar einmal einen ganzen Tag damit verbracht, nur Einrichtungen zu besuchen. Das in der Fahr tatsächlich. Da habe ich vier verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen besucht mit verschiedenen Schwerpunkten und habe mir die Zeit mal genommen, mich sowohl mit denjenigen zu unterhalten, die Verantwortung tragen eben für so eine Einrichtung, sie leiten müssen, dafür sorgen müssen, dass dieses Jugendfreizeitheim jeden Tag aufmachen kann, aber auch eben auch mit den Jugendlichen mal darüber gesprochen, was für einen Stellenwert eben diese Einrichtung hat. Und ich finde, so etwas, solche Besuche vor Ort, wo man eben nochmal live und in Farbe mitbekommt, was eigentlich da die Realität ist, was die Dinge sind, die die Leute beschäftigen, das ist enorm wichtig, gerade auch eben aus einer Perspektive einer Abgeordneten oder einer Person, die eben politisch aktiv ist, um eben auch ein Gespür dafür zu bekommen, was vor Ort eigentlich los ist und das eben auch mitzunehmen.
Das ist ja auf alle Fälle schon mal eine ganze Stufe realer, als wenn Sie nur auf Grundlage von Deputationsvorlagen oder sonst irgendetwas entscheiden. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber so richtig die Realität ja nicht, weil da kommt die hohe Abgeordnete aus der Volksvertretung und dann wird natürlich auch präsentiert und wird natürlich teilweise auch ein Bild dargestellt. Haben Sie trotzdem den Eindruck, dass das ein Gewinn ist, dann da richtig hinzugucken?
Ja, das ist es auf jeden Fall, weil natürlich wird viel präsentiert und das verstehe ich auch. Und ich finde, gerade auch in Bremen kann man sehr stolz eigentlich sein auf die gesamten Einrichtungen, die gesamte Einrichtungslandschaft, die man hat, weil man doch ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot für junge Menschen hat. Und natürlich findet da sowas statt wie hier, wir kommen und wir zeigen dir eigentlich, was wir alles haben. Aber es ist ja auch einfach eine Gelegenheit, eine Option oder auch vielleicht eine Chance eben von denjenigen, die tagtäglich Zeit in diesen Einrichtungen verbringen, auch so einen direkten Draht zu denjenigen zu haben, die maßgeblich Entscheidungen treffen, die sie ja am Ende dann auch beeinflussen werden. Und diese Chance wird auch genutzt. Also auch wenn mir natürlich Einrichtungen gezeigt worden sind und gezeigt worden sind, was für Räumlichkeiten man hat und worin man Geld investiert hat und wie toll doch eigentlich dieses Jugendfreizeitheim ist, gehört zur Wahrheit dazu. Und das finde ich aber auch in Ordnung, dass ich mir auch vieles anhören musste. Und ich finde, so darf das auch ruhig sein, dass eben mir als Politikerin eben auch Sorgen und Nöte mitgeteilt werden, auch mal in einem ernsteren, nüchternen Ton und vielleicht nicht eben mir eine rosarote Welt vielleicht gezeigt wird, denn diese Leute, die kämpfen ja auch schließlich.
Sie müssten ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass ihnen keine rosarote Welt gezeigt wird.
Natürlich. Also mein Interesse ist es, dass mir die Wahrheit gezeigt wird, damit ich auch eben schlussendlich daraus bestimmte Handlungen ableiten kann, damit ich wissen kann, was für Bedarfe gibt es, was muss hier eigentlich gemacht werden, was muss hier geändert werden. Und das funktioniert nur, wenn man mir die Realität zeigt. Das stimmt.
Zwei, drei kurze Fragen noch zum Abschluss.
Ja.
Sind Sie da, wo Sie immer sein wollten? Oder sagen Sie, in 12 Jahren werde ich Senatorin, Bürgermeisterin, Europaabgeordnete?
Das haben Sie sehr schön gesagt. Und da fällt mir direkt ein Zitat aus einem meiner Lieblingsgedichte ein, was lautet: Bleiben möchte ich da, wo ich noch nie war? Ich weiß es nicht. Ich lasse mir das alles offen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich möchte mein Studium auf jeden Fall zu Ende bringen, weil man weiß nie, was das Leben für einen bereithält. Aber aus dem jetzigen Stand kann ich sagen, dass es mir wahnsinnig Spaß macht. Und es hat ja auch gerade erst angefangen. Ja. Und ich habe schon noch Lust, weiterzumachen. Aber ob ich für immer und ewig in der politischen Welt sein möchte, als Abgeordnete oder als Funktionärin, das weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall aber weiß, ist, dass ich, glaube ich, sehr lange noch parteipolitisch aktiv bleiben werde, also ehrenamtlich. Genau, aber man weiß ja nie, was die Zukunft für einen bereithält.
Genau, Zukunft ist da auch das Stichwort. Können Sie den Satz zu Ende sagen? Die Legislaturperiode war für mich ein Erfolg, wenn
junge Menschen auf mich zukommen und sagen, Bremen ist für junge Menschen da.
Und letzte Frage, wenn Sie sich da jetzt reinknien in den Job als Abgeordnete, gleichzeitig sagen, ich mache das mit dem Studium noch so weiter, dass ich mir für die Ende der Legislaturperiode diese Messlatte gelegt habe, bleibt da noch Zeit für Freizeit?
Nicht immer, aber es ist sehr wichtig, sich die Freizeit zu nehmen, um eben auch mit einem gesunden Kopf an alles dran gehen zu können. Und das ist sehr wichtig.
Und was machen Sie dann?
Ich habe eine goldene Regel. Ich nehme mir mindestens 2 Abende in der Woche Zeit, nur für mich oder nur für Freizeit. Und das ist, glaube ich, sehr gut und eine gute Entscheidung.
Wo Sie dann stressfrei Ihren Hobbys oder sonst irgendwas machen.
Genau, denn das ist auch wichtig.
Alles klar. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.